Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach der Griechenland-Krise wächst jetzt unter den Euro-Ländern die Sorge um Italien. Befürchtet wird, dass das Land in den Sog der Schuldenkrise geraten könnte. Das Thema spielte heute auch beim Treffen der Finanzminister der Eurozone in Brüssel eine Rolle. Minister Schäuble bemühte sich, die Sorgen zu dämpfen.
Leicht hatte es Italiens Finanzminister Giulio Tremonti noch nie, aber jetzt ist alles noch einmal schwerer geworden. Seit ein paar Tagen steigen die Zinsen für Italiens enorme Schuldenlast, für seine Kollegen Anlass zur Sorge, dass Italien der nächste und ein größter Problemfall der Eurozone werden könnte, auch wenn das schon fast gewohnheitsmäßig heruntergespielt wird.
Das ist alles die übliche Aufregung vor solchen Sitzungen, das muss man auch nicht so ernst nehmen. Italien ist auf einem guten Weg.
Nicht jeder sieht das so. Zuletzt reichten schon Nachrichten von Streit in der italienischen Regierung über Sparmaßnahmen, um die Zinslast dort ebenso zu vergrößern wie die Sorgen von Italiens Partnern.
Ich habe gestern mit dem italienischen Ministerpräsidenten genau darüber telefoniert. Und damit auch Italien ein Zeichen setzt, dass es sich der Konsolidierung und der Bekämpfung der Schulden auch verpflichtet fühlt.
Offiziell geht es heute gar nicht um Italien, sondern allein um Griechenland. Aber Europas Politik ringt auch um ihren Einfluss auf den Verlauf der Krise. Wie gering der zuletzt war, zeigt die Entwicklung der Zinsen auf Staatsanleihen, die wie eine Fieberkurve der Eurokrise wirkt. Lange zahlten die Euro-Länder gleiche oder ähnliche Zinsen, aber seit 2010 ist das vorbei. Auch der Beschluss über den Rettungsschirm ließ die Abstände nur kurz schrumpfen. Heute sind sie größer denn je und sie wuchsen bis zuletzt. Aber je mehr die verschuldeten Euro-Länder für Zinsen zahlen müssen, umso schneller steigt ihre Schuldenlast. Mit Hunderten von Milliarden Euro hat die EU diese Entwicklung nicht stoppen können. Klare, eindeutige Signale würden helfen, das wissen auch die Finanzminister. Aber wie etwa die Beteiligung privater Gläubiger an der Rettung Griechenlands aussehen soll, das wollen sie auch heute nicht entscheiden.
Auf der Baustelle der neuen BND-Zentrale in Berlin sind nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sicherheitsrelevante Baupläne verschwunden. Der Kernbereich des Gebäudes für den Bundesnachrichtendienst müsse nun neu geplant werden. Dies könnte zu beträchtlichen Mehrkosten führen. Eine Untersuchungskommission soll den Vorfall, der sich bereits vor einem Jahr ereignet habe, jetzt aufklären. Der CDU-Politiker Bosbach bezeichnete es als, so wörtlich, hochgradig peinlich, dass ausgerechnet einem Geheimdienst geheime Unterlagen gestohlen würden.
Hochsicherheitszone, die Baustelle des BND in Berlin-Mitte. Nach ARD-Informationen sind hier geheime Baupläne des Bundesnachrichtendienstes an den Sicherheitskontrollen vorbei entwendet worden.
Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Ich erwarte, dass umgehend aufgeklärt wird, wo die Sicherheitslücken bestanden. Es steht immerhin das Ansehen des Bundesnachrichtendienstes auf dem Spiel und Sicherheitsinteressen des Landes.
Eine Kommission ist eingesetzt worden. Der Fall wird mit Hochdruck untersucht. Noch ist der Schaden nicht vollständig zu überblicken, aber so viel ist klar. Sensible, sicherheitsrelevante Zeichnungen geben Einblick in das geheime Innenleben des deutschen Nachrichtendienstes.
Nach den vorliegenden Berichten soll es so sein, dass die Technik- und Logistikzentrale betroffen ist. Das ist praktisch das Herzstück des Bundesnachrichtendienstes. Und dort einen Einblick zu bekommen, das ist für Agenten und Terroristen praktisch wie sechs richtige im Lotto.
Der Kernbereich des Gebäudes muss womöglich neu geplant werden.
Da kann Millionenschaden entstanden sein, dadurch, dass etwa die ganzen Alarmanlagen anders positioniert, strukturiert werden müssen, dass möglicherweise die Räume umgestaltet werden müssen, dass Teile des Gebäudes verändert werden müssen.
Womöglich muss das parlamentarische Kontrollgremium für die Geheimdienste zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Die offenen Fragen lauten, seit wann wusste der BND Bescheid, wer wurde informiert und wer trägt die Verantwortung? So viel scheint gewiss, der Schaden für den deutschen Geheimdienst ist bereits jetzt beträchtlich.
4 Jahre nach ihrer Gründung will sich die Linkspartei ein erstes Grundsatzprogramm geben. Die beiden Parteichefs Ernst und Lötsch stellten den Entwurf heute in Berlin vor. Nach den jüngsten Antisemitismusvorwürfen gegen Teile der Partei wird darin das Existenzrecht Israels ausdrücklich bekräftigt. In den kommenden Monaten soll die Parteibasis über den Entwurf diskutieren.
Gesine Lötsch hat im Entwurf zum Grundsatzprogramm sprachlich abgerüstet. Auch Klaus Ernst tritt dem Eindruck entgegen, die Linke strebe einen Staatssozialismus nach dem Vorbild der DDR an. An ihren Kernforderungen aber hält die Partei fest. Überwindung des Kapitalismus, Austritt aus der NATO und die Zulassung politischer Streiks auf dem Weg zu einer neuen Gesellschaftsordnung.
Wir als Linke sind der Überzeugung, dass es immer Alternativen gibt. Und wir beschreiben unsere Alternative zusammenfassend unter der Bezeichnung demokratischer Sozialismus.
Noch vor wenigen Monaten hatte Gesine Lötsch gefordert, Wege zum Kommunismus zu finden und war in der Partei scharf kritisiert worden. Gregor Giese ist zufrieden, dass sich eine solche Formulierung im Entwurf nicht wiederfindet.
Wenn der Bürger in der Bundesrepublik unter dem Begriff des Kommunismus nicht das versteht, was Marx und Engels darunter verstanden, sondern dabei an Stalin denkt, an Mao denkt, an Pol Pot denkt, an die Mauer denkt, kann ich den Begriff nicht gebrauchen. Punkt.
Der von der Linken geforderte Systemwechsel sieht auch eine Verstaatlichung von Energiekonzernen und Banken vor.
Ich denke, den Bankensektor privat zu organisieren, heißt für jede Gesellschaft, sich dem Diktat der Banken zu unterwerfen. Und das wollen wir ändern.
Nach einem Parteitag Ende Oktober sollen alle Mitglieder über das Programm abstimmen. Das Grundsatzprogramm soll eine Brücke schlagen zwischen Reformern im Osten und fundamentalistischen Sozialisten im Westen. Die Parteiführung braucht nach den innerparteilichen Grabenkämpfen der letzten Monate dringend einen Erfolg und hat deshalb einen Burgfrieden ausgerufen. Sollte die Linke aber bei den nächsten Landtagswahlen abstürzen, dürfte auch der Streit zwischen den Parteiflügeln wieder aufflammen.
Tausende Menschen haben der Opfer des Massakers von Srebrenica gedacht. Mehr als 8000 Muslime, vorwiegend Jungen und Männer, waren vor 16 Jahren in dem bosnischen Ort ermordet worden. Mutmaßlicher Befehlshaber war der bosnisch-serbische General Mladic, der sich jetzt vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verantworten muss. Auf einem Friedhof nahe Srebrenica wurden heute Opfer beigesetzt, die erst vor kurzem identifiziert worden waren.
Die meisten haben diese Zeremonie schon viele Male mitgemacht, denn sie müssen jedes Jahr aufs Neue wieder Angehörige begraben, die in Massengräbern gefunden und identifiziert worden sind. Der Schmerz und die Trauer, sagen sie, kommt jedes Mal mit der gleichen Wucht. Ich habe meinen Mann beerdigt, meinen Vater, drei Brüder, zwei Schwager. Im Sarg ist mein Bruder, ich werde trotzdem bis ans Lebensende darauf hoffen, dass er wieder zurückkommt. Für das Abschiednehmen von ihren Liebsten haben sie heute stundenlang in brütender Hitze ausgeharrt. Temperaturen wie damals, vor 16 Jahren, in der sogenannten UN-Schutzzone. Die niederländischen Blauhelmsoldaten waren komplett überfordert mit zehntausenden muslimischen Flüchtlingen, ohne Wasser, ohne Sanitäranlagen. Und ohne Gegenwehr, als der bosnisch-serbische General Ratko Mladic die Männer von Srebrenica abtransportieren und erschießen ließ. Bis heute wurden 6.600 Opfer gefunden, 1.500 Menschen werden noch vermisst. Aus Serbien sind in diesem Jahr keine Politiker zur Trauerfeier gekommen. Wir registrieren aber schon, dass in Belgrad jetzt ein Präsident an der Macht ist, der Mladic ausliefern ließ und sich für die Versöhnung einsetzt. Wir wissen aber auch, dass noch immer viele Serben Mladic als Helden verehren. Von dem Prozess gegen Mladic erhoffen sich die Bosnier jetzt späte Gerechtigkeit, aber auch eine weitere Aufklärung darüber, wie es dazu kommen konnte, dass die Weltgemeinschaft so versagt hat beim Schutz der ihr anvertrauten Flüchtlinge in Srebrenica.
Fast 12 Monate nach der Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg hat Oberbürgermeister Sauerland um Entschuldigung gebeten. Die Wunden seien längst nicht geheilt, sagte er vor dem Stadtrat. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hätte die Veranstaltung nicht genehmigt werden dürfen. Für hunderttausende Besucher gab es nur einen Ein- und Ausgang. 21 Menschen kamen im Gedränge ums Leben.
Fast ein Jahr hat er gebraucht, um das eine Wort über die Lippen zu bringen, auf das die Angehörigen der Love Parade-Opfer immer gewartet hatten. Zum ersten Mal sagt Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland Entschuldigung.
Als Oberbürgermeister dieser Stadt trage ich moralische Verantwortung für dieses Ereignis. Es ist mir ein persönliches Bedürfnis, mich an dieser Stelle bei allen Hinterbliebenen und Geschädigten zu entschuldigen.
Moralische Verantwortung ja, aber juristische nein. Die Stadt trage keine Schuld an der Katastrophe, bei der 21 Menschen starben und Hunderte verletzt wurden. Das sieht die Staatsanwaltschaft Duisburg offenbar völlig anders. In einem Zwischenbericht gibt sie Mitarbeitern der Stadt eine Mitverantwortung. Diese hätten die Love Parade aus Sicherheitsgründen niemals genehmigen dürfen. Zitat: Die Erteilung der Genehmigung erfolgte rechtswidrig. Kritik von der Landtagsopposition.
Vom Inhalt her war es für mich von Anfang an völlig unglaublich und eigentlich auch undenkbar, dass man dieses Gelände als Partygelände mit einem Zugang, der zugleich auch noch der einzigste Ausgang war, ausgesucht hat.
Eine Mitschuld sehen die Ermittler auch bei der Veranstalterfirma Lopa Wendt. Sie habe zu wenig Ordner eingesetzt und eine vorgeschriebene Lautsprecheranlage für Durchsagen nicht installiert. Die Polizei wiederum habe während des Gedränges nicht beherzt genug eingegriffen, obwohl dadurch die Katastrophe möglicherweise hätte verhindert werden können. Insgesamt 16 Personen stehen im Verdacht der fahrlässigen Tötung. Bis es zu einem Prozess kommt, kann es noch Monate dauern.
In Zypern hat eine gewaltige Explosion einen Marinestützpunkt verwüstet. Mindestens 12 Menschen kamen ums Leben, etwa 60 wurden verletzt. Offenbar explodierte ein Munitionslager. Die Regierung geht von einem Unglück aus. Der Explosionsort liegt in der Nähe von Mari. Auf dem Stützpunkt Evangelos Florakis waren die Munitionscontainer unter freiem Himmel gelagert worden. Das benachbarte Kraftwerk Vasiliko ist schwer beschädigt.
Ausgebrannte Autos, zerstörte Häuser. Die Wucht von 2000 Tonnen Schießpulver zerreißt heute früh mehrere Munitionscontainer auf dem größten zypriotischen Marinestützpunkt. Ausgelöst offenbar durch ein Buschfeuer. Seit Tagen herrschen hier Temperaturen über 40 Grad. Die Explosionen und die folgende Druckwelle verwüsten den Stützpunkt und die Umgebung. Regierungsvertreter sprechen von einem schwarzen Tag in der Geschichte Zyperns. Die Munitionscontainer stammen aus einer 2009 beschlagnahmten illegalen Waffenlieferung aus dem Iran. Munition und Waffen an Bord des mit amerikanischer Hilfe aufgebrachten Frachters waren angeblich für Syrien bestimmt. Zypriotische Medien kritisieren heute die Lagerbedingungen der Munitionscontainer. Die Konsequenz: am Nachmittag treten Verteidigungsminister und Chef der Nationalgarde zurück. Es gab Anordnungen, dieses Material sicher zu lagern, aber diese Anordnungen wurden nicht ausgeführt. Beschädigt wird auch das größte Kraftwerk. Einige Teile der Insel sind zurzeit ohne Strom. Auch die Flughäfen sind teilweise davon betroffen. Die Behörden appellieren auch deshalb an die Bevölkerung, den Verbrauch möglichst einzuschränken. In Friedenszeiten hat es bisher auf Zypern keine größere Katastrophe gegeben.
Bei dem gestrigen Schiffsunglück auf der Wolga sind offenbar mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Die russischen Behörden haben kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Die Bulgaria sei mit etwa 200 Passagieren überladen gewesen. Das Schiff war gestern bei einem Unwetter untergegangen. Das Unglück geschah in der russischen Teilrepublik Tatarstan, etwa 80 Kilometer südlich der Hauptstadt Kasan.
Den ganzen Tag über suchten Taucher und Rettungskräfte heute nach den Todesopfern der Schiffskatastrophe. Bis in die Abendstunden waren die meisten Leichen aus 20 Metern Tiefe an Land geholt worden. Fassungslosigkeit und Trauer bei den Angehörigen. Und die Frage, die alle beschäftigte: Wie konnte es zum schlimmsten Schiffsunglück in Russland seit über 20 Jahren kommen? Die Ermittler sprachen heute von schweren Versäumnissen. Das 55 Jahre alte Kreuzfahrtschiff sei technisch in schlechtem Zustand und zudem völlig überladen gewesen. Schon kurz nach dem Auslaufen habe es Schlagseite gehabt. Innerhalb weniger Minuten war das Schiff gestern während eines Gewitters auf den Grund der Wolga gesunken. Überlebende berichten von chaotischen Zuständen an Bord der Bulgaria. Ich lief den Flur entlang und schrie: Wo sind die Rettungswesten? Wo sind die Rettungswesten? Aber niemand konnte mir eine Antwort geben. Russlands Präsident Medvedev ordnete heute eine Untersuchung aller Passagierschiffe im Land an. Die Anzahl alter Kähne, die in unserem Land noch unterwegs ist, liegt jenseits dessen, was wir akzeptieren können, sagte Medvedev. Die Suche nach weiteren Opfern wird die ganze Nacht über andauern. Für morgen wurde im ganzen Land ein Tag der nationalen Trauer angekündigt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 12. Juli.
Der Keil eines Nordatlantikhochs beschert uns morgen meist freundliches Wetter mit viel Sonnenschein. Von der Biskaya nähert sich aber schon das nächste Tief, das ab morgen Nacht wieder für Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial sorgt. Heute Nacht ist es meist nur locker bewölkt oder klar. Im Nordwesten gibt's auch mal ein paar dichtere Wolken. Die halten sich zum Teil auch morgen und bringen vereinzelte Schauer oder Gewitter, sonst scheint häufig die Sonne. Über den Bergen im Süden und Westen können sich am Nachmittag ein paar Hitzegewitter entwickeln. Am späten Abend ziehen dann von Frankreich Schauer und teilweise unwetterartige Gewitter heran. Von Schauer- und Gewitterböen abgesehen wird der Ostwind morgen schwach bis mäßig. 8 Grad heute Nacht an der dänischen Grenze, 16 im Südwesten. Dort morgen bis 34, in Küstennähe 21 bis 24 Grad. Am Mittwoch breiten sich Schauer und Gewitter nach Osten aus. Dabei besteht Unwettergefahr. Am Donnerstag an der Küste zeitweise Regen und windig, sonst wechselhaft. Am Freitag teils wolkig, teils freundlich und nur vereinzelte Schauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Susanne Holst. Darin Eurokrise, Sorgenkind Italien und Frauenfußball, die Fans und das WM-Aus.